Brought to you by LiveRite, publishers of the new book, We Tell Ourselves Stories, Joan Didion and the American Dream Machine. New York Times film critic Alyssa Wilkinson chronicles legendary writer Joan Didion's journey from New York journalism to Hollywood screenwriting, shining a light on a piercing legacy whose impact will be felt for generations. We Tell Ourselves Stories by Alyssa Wilkinson. Available wherever books are sold.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Niki de Saint-Phalie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was sagst du, Lida?
Ja, ich habe mein halbes Leben lang Niki de Saint-Phalie gesagt, aber ganz ehrlich habe ich nie einwandfrei klären können, welche dieser zwei geläufigsten Aussprachen die richtige ist. Ich tendiere aber trotzdem zu de Saint-Phalie.
Hier in unserem Podcast werdet ihr also nicht schlauer werden, wie die Frau wirklich hieß, aber hier werdet ihr schlauer werden, wenn ihr euch interessiert, ob sich der Gang ins Kino lohnt zu dem Biopic, wo es halt eben um diese Künstlerin geht. Das Biopic startet am 20. März in den deutschen Kinos. Und Lida, kannst du uns eben kurz und grob sagen, was uns denn da inhaltlich erwartet?
Ja, die in Frankreich geborene Niki wächst als Model auf in den USA mit ihrem amerikanischen Mann Harry. Er studiert Musik, sie ist als Künstlerin aktiv, er möchte aber dann doch lieber Schriftsteller werden, aber man bewegt sich in dieser schicken Bohème, geht von einer Party zur nächsten, die kleinen Kinder werden dann doch eher beiseite geschoben und sie ist aber nicht wirklich glücklich mit diesem ganzen Leben, denn ihre Kunst drängt in eine andere Richtung, die zum Teil modern, zum Teil impressionistisch naiv ist. Aber das sind nicht alle Probleme, die da auf sie zukommen, denn sie lernt auch, während es in der Ehe langsam kriselt, ihren zukünftigen zweiten Partner kennen, nämlich auch einen Künstler. Und ihre psychische Stabilität nimmt immer weiter ab, denn sie hat einige Traumata, die langsam wieder an die Oberfläche drängen, mit denen ihre Familie aber sich nicht wirklich auseinandersetzen will.
Vielen Dank. Wir haben hier ja schon wirklich diverse Biopics besprochen und jetzt ist eben ein weiteres dazugekommen und es hat mich ein bisschen, ich glaube, den haben wir auch gemeinsam besprochen, an diesen Salvador Dali-Film mit Ben Kingsley erinnert, wo sie ja auch, glaube ich, nicht die Rechte an der Kunst hatten. Und so ist es jetzt auch hier in diesem Falle, weil, das kann man, glaube ich, verraten, wir sehen immer nur, wie Leute auf ihre Kunst reagieren, aber wir sehen die Kunst halt nie. Und für mich ist immer die Frage, finde ich das okay, weil es für mich irgendwie mit der Erzählung Sinn macht oder stört mich das, weil da irgendwas was behauptet wird, was der Film mir aber niemals zeigt. Und ich muss sagen, und ich weiß gar nicht, woran es so genau liegt, ich finde es jetzt hier bei Niki de Saint-Phalie nicht so schlimm. Wie ist es da bei dir?
Ich fand das schon sehr, also sowohl auf ideologischer Weise sehr problematisch, als auch auf psychologischer und auf ganz simpel biografischer, weil die Kunst einfach ein ganz entscheidendes Momentum in de Saint-Phalies Leben war. Die Kunst hat sie von der kleinen Kindheit auf an geprägt, ihre Kunst hat die Zeitkunst beeinflusst und die Kunst ist ja letztendlich auch der Grund, oder zumindest vorgeblich der Grund, dass wir uns diesen Film überhaupt ansehen sollen. Also das ist für mich nur wieder mal symptomatisch dafür, dass Männer über ihr Schaffen oder ihr Genie definiert werden, Frauen über ihre Beziehungen, egal wie pervertiert oder missbräuchlich diese Beziehungen auch eventuell waren. Hier gibt es ja auch die Missbrauchsbeziehung zu Niki de Saint-Phalies Vater, die langsam immer mehr in den Vordergrund dringt. Aber diese Frau wird wirklich nur darüber definiert. Erst über ihre Ehe zum ersten Ehemann, die noch relativ konventionell ist, trotz dieses bürgerlich-bohemen Zirkels. Dann die Beziehung zu ihrem zukünftigen zweiten Mann, dieser befreite Künstlergestus, der da herrscht. Und eben dieser Missbrauch in der Kindheit durch ihren Vater. Und dadurch wird sie definiert. existiert als Frau, wer sie selber war, das scheint eigentlich alles nur im Kontext zu diesen Männerbeziehungen zu existieren. Und selbst ihr Schaffen wird ja dann auch so definiert, oh, erst hat es der erste Mann nicht wirklich ernst genommen und so passiv unterdrückt, dann hat es der zweite gefördert. Und die Inspiration kam durch den Missbrauch seitens des Vaters. Also alles, als ob sie ohne diese Männer überhaupt gar keine Kunst hätte schaffen können.
Okay, ja, habe ich anders wahrgenommen. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, meine Sichtung ist echt auch ein bisschen was her. Für mich war es halt so, dass der Film einfach irgendwie alles erzählen möchte und einfach durch diese Biografie rast und für meinen Geschmack einfach ein paar Sachen auch liegen lässt, aber halt eben auch ein paar Sachen macht, wo ich mich auch frage, musste das sein? Also ich kann mich erinnern, dass gerade die Beziehung zu ihren Ehemännern schon ein sehr großes Thema ist und ich mich halt dann schon dachte, okay, aber dann erzähl mir doch ein bisschen mehr von ihrer Kunst und woher diese Kunst halt kommt. Und das fand ich, ich glaube, ich hätte es ziemlich enttäuschend gefunden. Was der Film aber für mich halt wirklich als Positives hat, ist halt die Hauptdarstellerin Charlotte Le Bon, die anscheinend auch in dieser Hitserie The White Lotus mitgespielt hat. Könnt ihr uns gerne in den Kommentaren korrigieren, wenn das nicht stimmt. Ich habe die Serie nicht gesehen. Aber sie war für mich auf jeden Fall ein klares Highlight dieses insgesamt dann doch eher gediegenen und vergessen werdenden Biopics.
Ja, das war definitiv sehr sehenswert, auch wenn ich persönlich finde, dass sie der echten Niki de Saint-Phalle nicht so ähnlich sieht. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, diese äußerliche Diskrepanz zwischen den beiden, wenn man jetzt natürlich nicht weiß, wie die originelle Figur aussah und dann nicht viele historische Bilder vor Augen hat, wird einen dieser Unterschied wahrscheinlich nicht so stark beeinflussen. Und ich möchte ganz kurz noch ein bisschen mich selber korrigieren, auf eine Sache hinweisen. Also es stimmt nicht ganz, dass ihr Werk komplett ausgespart wird, denn ein Werk taucht zumindest in Ansätzen auf, nämlich ihre Schießbilder. Und das ist auch ein wunderbares Werk, das zeigt, wie weit sie eigentlich ihrer Zeit voraus war, weil das eine Art von Aktionskunst ist, die erst viel später in den Ende der 70er und 80er in den USA plötzlich groß wurde und dass sie das schon fast 20 Jahre vorher gemacht hat. Das hat damals, als das wieder aufpoppte, kaum jemand beachtet. Diese Bilder, in denen Leute eben auf die Leinwand quasi schießen sollen und auch diese ganz konkrete Miteinbeziehung des Publikums. Also dass Kunstschaffende nicht einfach irgendwas schaffen und es hinstellen und sagen, okay, das könnt ihr jetzt schön finden, sondern dass man den Besucher oder die Besucherin interaktiv einbezieht und sagt, jetzt mach hier dies oder jenes und dann entsteht das Kunst oder das, was du dann dabei fühlst, ist die Kunst. Das sind total progressive Gedanken, aber schade ist halt, dass dieser Film aus diesem Konzept ganz, ganz wenig macht und dass der Film selber halt, du hast es schon mit angedeutet, unheimlich konventionell ist, nämlich einfach nur diese Standard-narrative Biografie ohne irgendwelche interessanten visuellen oder stilistischen oder strukturellen Faktoren.
Ja, man kann ja verraten, der Film endet ja quasi damit, dass sie halt diese Schießbilder anfertigt. Und das war eigentlich auch so ein Moment, wo ich dachte, ey, das ist gerade echt doof, Film, warum verlässt du gerade jetzt die Szenerie, weil jetzt wird's ja gerade erst interessant. Und ich sag das immer wieder und ich sag's auch bei dieser Biografie, ich merke für mich persönlich, ich find's immer geiler, wenn so ein Biopic sich wirklich ganz dezidiert auf einen Moment im Leben des Künstlers oder der Künstlerin konzentriert, weil ich das so viel spannender finde, als dieses Durchrasen durch eine Biografie, weil nach ungefähr 2 Stunden ist mir Niki de Saint-Phalle nicht näher gekommen. Also ich weiß jetzt ein bisschen mehr über die Frau, aber da stellt sich die Frage, hätte ich ja rein theoretisch auch einfach einen Wikipedia-Artikel lesen können und hätte da dasselbe Ergebnis. Wie gesagt, die Hauptdarstellerin reißt es für mich dann ein bisschen raus, aber ansonsten ist das ein Film, wo ich mich frage, für wen ist der gemacht? Weil echte Experten der Künstlerin bekommen mir wahrscheinlich auch nichts Neues geboten. Jemand wie ich, der halt ihre Nanas irgendwie kennt, das war's dann aber auch, kommt auch nicht wirklich schlauer daraus. Und deswegen, auch wenn ich dem Film nichts Böses möchte, war er für mich dann da doch eher enttäuschend, weil ich halt genauso dumm rausgekommen bin wie rein.
Ja, also für mich war er ähnlich enttäuschend. Ich kannte tatsächlich schon in groben Zügen ihre Biografie und da ich das große Glück hatte als Kind, dank einer Schulfreundin und ihrer Mutter, die hören jetzt natürlich nicht zu, aber ich widme denen diesen Podcast. Die haben mich damals mitgenommen in den Urlaub nach Italien und da steht der Giardino del Tarocchi, der Taro-Garten. Das ist eine ganze Parklandschaft, die nur mit Skulpturen und Figuren von Desanfall entworfen wurde. Und das ist wirklich atemberaubend. Das ist eine wahnsinnige Vielfalt an Formen und Farben. Und diese gigantische Objektkunst und all das, das ist wirklich enorm beeindruckend. Also ihr Werk war nicht nur so farbenfroh, wie es ist, so vielfältig war es auch in ihrer Ausführung. Also sie hat ja diese Figuren gemacht, sie hat Gemälde gemacht, sie hat diese Aktionskunst gemacht, sie hat auch selber gespielt. Da war so viel Verschiedenes dabei. Und im Verhältnis dazu ist der Film halt so eindimensional und so eintönig. Und das ist halt schade. Er ist trotzdem handwerklich solide gemacht. Er erzählt auf gutem schauspielerischen Niveau eine gefällige Geschichte. Aber das Ärgerliche ist halt, dass er so weit hinter der interessanten Frau dahinter zurückbleibt und halt so banal ist.
Vor allem, wenn man sich halt bedenkt, dass sie ja auch, wenn man es so will, ja durch ihre Kunst auch gestorben ist. Das hat sie ja, glaube ich, selbst gesagt. Sie hatte dann irgendwie schwere Lungenprobleme, halt, weil sie halt eben die ganze Zeit mit diesem Staub zu tun hatte, der teilweise ja wohl auch giftig war. Und das war auch so ein interessanter Aspekt. Und auch hier muss ich sagen, es ist halt total enttäuschend, dass der Film halt irgendwie gefühlt dann aufhört, wenn es richtig interessant wird. Schade eigentlich.
Ja, und also man muss das auch wirklich abschließend nochmal sagen, der Film zeigt sie halt so komplett als Opfer in jeder Beziehung, so Opfer ihres Vaters, Opfer der Psychiatrie, und da dieser Psychiatrie-Aspekt ist eben auch, da wird halt auch viel zu wenig gezeigt, wie sexistisch und patriarchalisch eigentlich die Psychiatrie der damaligen Zeit war und wie klassistisch, also dass das ganze System Psychiatrie falsch ist, das dringt viel zu wenig hervor in dem Film, auch wenn die Psychiatrie nicht unbedingt als positiv erscheint, aber man muss eben wirklich immer wieder, wenn man das thematisiert, darauf hinweisen, dass Psychiatrie an sich falsch und fehlerhaft und ein schlechtes System ist. Und sie war aber eigentlich kein Opfer. Im Gegenteil, sie war ja eine von ganz, ganz wenigen weiblichen Künstlerinnen, also Kunstschaffenden, die sich durchsetzen konnten im 20. Jahrhundert und in einer komplett männergeprägten Kunstwelt irgendwie es geschafft haben, doch gesehen zu werden. Also war sie ja letztendlich nicht nur dieses Opfer, aber darauf wird sie halt einfach reduziert, und das ist schade. War eigentlich schon mein Schlusswort.
Ja, ich kann, okay, dann pass auf, dann hänge ich noch mein Fazit hinterher und sage, das ist für mich ist ein okay Biopic, aber halt okay ist halt auch nur der kleine Bruder von Muss man nicht sehen. Von daher, wenn euch das warum auch immer interessiert, dann geht da gerne rein. Aber ich kam halt eher schulterzuckend aus diesem Film. Und das ist schade, weil wenn man sich halt die Kunstwerke mal anschaut, die Frau gemacht hat, das ist halt Kunst, die definitiv nicht Schulterzucken erzeugt, sondern mehr ein Staunen oder zumindest eine gewisse Form von Ablehnung, aber irgendeine Reaktion evoziert. Und dieses Biopic evoziert bei mir, wie gesagt, keine wirkliche Reaktion, außer eben das sogenannte Schulterzucken. Ja, willst du noch irgendwie noch ein Fazit extra draufhängen oder bist du jetzt auch fertig? Alles klar, gut. Dann machen wir hier mal den Schuppen dicht und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Sagt uns gerne in den Kommentaren auch, wie ihr zu der Künstlerin steht, ob ihr euch den Film ansehen werdet, und vielleicht habt ihr es ja auch getan. Wie fandet ihr ihn? Würde uns interessieren. Ihr könnt das auch gerne loswerden bei uns im Discord und in unserem Community-Server. Schaut da einfach mal in die Shownotes, da findet ihr den entsprechenden Link. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lida, das letzte Wort gebührt dir.
Ja, Leute, wenn ihr es irgendwie ermöglichen könnt, geht in den Giardino del Tarocchi. Und nicht weit davon entfernt ist ja dieser Giardino del Monstri. Ihr wisst schon, dieser barocke Monster-Landschaftsgarten. So viele schöne Gärten. Tschüss.